Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Julia Büchler hat später den Sport und Jens Riewer weitere Nachrichten.
Guten Abend.
Guten Abend auch von mir.
Das, was da gestern im Bundestag passiert ist, das wird noch eine Weile nachhallen. Und am Tag danach bleibt die Frage, wie viel Porzellan ist dabei eigentlich zerschlagen worden? Friedrich Merz jedenfalls hatte alles auf eine Karte gesetzt, als seine Union den Gesetzesentwurf für einige Verschärfungen bei der Migrationspolitik gestern einbrachte und dabei auch die Zustimmung der AfD in Kauf nahm. Doch die Abstimmung ging bekanntlich verloren. Welche Folgen das für welche Partei im Wahlkampf dann auch hat, das muss sich noch zeigen. Heute jedenfalls waren die Spitzenkandidaten der Parteien schon wieder auf Wahlkampftour quer durchs Land unterwegs. Und gleichzeitig gingen Zehntausende Demonstranten gegen jegliche Zusammenarbeit mit der AfD auf die Straße. Demian von Osten.
In Hamburg sind es 65.000 Menschen. Gegen Rechtsextremismus, aber auch gegen CDU und CSU, die im Bundestag in der Migrationspolitik mit der AfD abgestimmt haben.
Ich glaube, es ist vielen bewusst, dass zum Thema Migration eine höhere Konsequenz auch in der Umsetzung Deutschland geben muss. Aber eine Zusammenarbeit mit der AfD, das lehne ich auch komplett ab.
Dass das brandgefährlich ist, was Merz gerade gemacht hat. Weil die, die sowieso schon enttäuscht sind und Misstrauen haben, jetzt noch enttäuschter sind.
Deutschlandweit sind sie deshalb heute auf den Beinen. In Köln, in Stuttgart, in Bremen. Im Sauerland dagegen ruhiger Straßenwahlkampf. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz wird von Wählern befragt.
Musste das jetzt 3 Wochen vor der Wahl sein?
Ja.
War diese,
also Frage ist berechtigt.
Haben nicht etwas besser nach der Wahl? Da haben sie, hallo, sagt der Welt, das vielleicht.
Wir werden es nach der Wahl wieder machen.
Die Demonstrationen würden ihn nicht beunruhigen, sagt Merz.
Dass es Protest gibt, dass es Auseinandersetzungen gibt, dass es Meinungsverschiedenheiten in unserer Bevölkerung gibt, das ist doch Demokratie, was anderes. Und das hat sich in dieser Woche im Deutschen Bundestag jetzt einmal gezeigt.
Für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sind das aber nicht nur Meinungsverschiedenheiten. Im Wahlkampf in Hamburg sagt der Bundeskanzler, er traue Merz nun nicht mehr und spricht dem CDU-Chef gar die Eignung fürs Kanzleramt ab.
Da gibt es 2 Flugstunden von uns entfernt einen furchtbaren Krieg, weil eine hochgerüstete Atommacht Russland die Ukraine überfallen hat. Und da darf man nicht jemand sein, der affektgesteuert ist, der keinen inneren Kompass hat und der gewissermaßen zockt.
Experten vermuten, dass diese Woche große Folgen für den Wahlkampf hat.
Geschädigt sind alle Parteien der demokratischen Mitte, um es ganz deutlich zu sagen, weil sie sich jetzt, und das haben wir gestern bereits erlebt, wechselseitig und nur wechselseitig attackieren, fast schon kannibalisieren.
Und die AfD? Ihre Kanzlerkandidatin Alice Weidel behauptet heute im Wahlkampf in Neu-Isenburg in Hessen,
alle Positionen in der Migrationspolitik, die die CDU diese Woche gefordert hat, sind AfD-Positionen, die sie 7 Jahre lang im Deutschen Bundestag abgelehnt hat.
Der Gewinner dieser Woche, der lachende Dritte, ist ausschließlich die AfD.
Bereits für diesen Sonntag sind die nächsten Demonstrationen angekündigt.
Dass an US-Häfen wie diesem hier in Wilmington, Kalifornien, mehr Güter aus dem Ausland ankommen, als amerikanische Güter ins Ausland verschifft werden, das ist ihm schon lange ein Dorn im Auge. Also wollte Donald Trump ja gleich am ersten Tag zurück im Weißen Haus Zölle verhängen, um dieses Handelsdefizit auszugleichen. Das wurde dann nochmal verschoben auf den heutigen 1. Februar. Dann aber sollte es gleich die Nachbarn Mexiko und Kanada sowie China treffen und die EU soll auch bald folgen. Und vor einer guten halben Stunde hat Trump das entsprechende Dokument dann unterzeichnet. Tom Burgers.
Rund 1 Million Rinder werden jedes Jahr von Mexiko in die USA transportiert, um dort gemästet und geschlachtet zu werden. Der Bedarf an Steaks und Hackfleisch ist jenseits der Grenze groß. Schon jetzt sind die Fleischpreise in den USA rekordverdächtig. Künftig könnten sie weiter steigen, wenn US-Unternehmen die angekündigten Zölle in Höhe von 25% an ihre Kunden weitergeben. Dabei hatte Donald Trump im Wahlkampf versprochen, die Lebensmittelpreise für Durchschnittsamerikaner zu senken. Ein Widerspruch, den er kleinredet. Zölle führen nicht zu Inflation, sie führen zu großem Erfolg. Es könnte zu einer kurzfristigen Störung kommen, aber das werden die Menschen verstehen. Das sehen Ökonomen anders. Ob im Supermarkt oder an der Zapfsäule, am Ende könnten die Verbraucher die Zeche zahlen und die US-Wirtschaft leiden. Zölle werden die Kosten erhöhen und die Produktivität verringern. Sie werden also dem Wachstum schaden. Mit den Zöllen will Trump Mexiko zwingen, mehr gegen illegale Einwanderung zu tun und gegen den Schmuggel von Fentanyl, einer synthetischen Droge. Auch Kanada soll Zölle in Höhe von 25% zahlen und hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Ich will es nicht beschönigen, unserem Land könnten schwierige Tage und Wochen bevorstehen. Niedrigere Zölle gelten lediglich für kanadische Energieprodukte wie Rohöl, 10% statt 25%. Ebenfalls 10% zusätzliche Zölle erheben die USA auf Waren aus China. Und die EU? Auch ihr könnte ein Handelsstreit mit den USA bevorstehen. Trump erneuert seine Drohung mit Sonderzöllen, zum Beispiel auf europäischen Stahl. Verhänge ich Zölle gegen die Europäische Union? Auf jeden Fall. Ab wann die USA Sonderzölle gegen die EU verhängen könnten, ließ Trump offen.
Und dazu jetzt Torben Burgers in Washington, D.C. Torben, gerade eben hat Trump die ersten Zölle auf den Weg gebracht und die entsprechenden Dokumente unterzeichnet. Wie ernst sind Trumps Zolldrohungen auch in Richtung EU dann zu nehmen?
Auf den ersten Blick sehr ernst, denn dieses Handelsdefizit zwischen den USA und der EU, das war ihm ja schon in seiner ersten Amtszeit ein Dorn im Auge. Und wir erinnern uns, er hat auch damals schon einen regelrechten Handelskrieg vom Zaun gebrochen. Die USA haben Sonderzölle erhoben auf Stahl und Aluminium aus der EU. Und die EU hat reagiert mit Zöllen auf Bourbon, Whisky und Harley-Davidson Motorräder. Allerdings ist die EU nicht ganz so abhängig von den USA, wie es Mexiko und Kanada sind, und kann mehr aus einer Position der Stärke heraus auch einen Deal mit Trump machen. Und das ist es ja, was er so gerne hat. Experten glauben ohnehin, dass er diese Zölle vor allem verhängt, um neue Handelsabkommen abzuschließen. Und seine Verhandlungspartner, die sind dabei alles andere als ohnmächtig. Denn wenn in Amerika die Preise steigen, dann steigt auch der Druck auf den US-Präsidenten. Und das kann sich selbst Donald Trump nicht allzu lange leisten.
Torben, vielen Dank nach Washington, D.C. Und jetzt geht's weiter mit Kurznachrichten und die hat Jens Rieber.
In Serbien sind heute wieder Zehntausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. In Novi Sad besetzten sie drei Donaubrücken. Anlass ist der Einsturz des Bahnhofsvordaches der zweitgrößten Stadt Serbiens vor 3 Monaten. Dabei waren 15 Menschen ums Leben gekommen. Seitdem finden im Land regelmäßig Proteste statt, auch gegen Korruption. Mittlerweile haben die Demonstrationen eine politische Krise ausgelöst. Unter anderem Ministerpräsident Vucevic trat zurück. Am vergangenen Wochenende hatte Italien Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Sie wurden in Asylzentren außerhalb Italiens nach Albanien gebracht. Diese Praxis hat ein Gericht in Rom jetzt zum 3. Mal gestoppt. Deshalb wurden 43 Menschen nun nach Italien gefahren. Das Urteil ist eine Niederlage für Italiens rechtsgerichtete Regierung unter Ministerpräsidentin Meloni. Sie will Schutzsuchende mit Asylverfahren außerhalb Italiens abschrecken. Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine und auf die teils von Kiew kontrollierte russische Region Kursk fort. Dort wurde eine Vertriebenenunterkunft getroffen. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte wurden mindestens 4 Menschen getötet, 84 wurden lebend aus den Trümmern geborgen. Auf ukrainischem Territorium wurden mindestens 10 Zivilisten getötet. In Poltawa meldete die Ukraine 7 Tote und 17 Verletzte. Außerdem gab es Angriffe auf Kharkiv und Saporischschja. Die Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen 3 weitere israelische Geiseln freigelassen. Anders als zuvor verlief die Übergabe geordnet. Die 3 Familienväter sind mittlerweile in Israel. Im Gegenzug entließ Tel Aviv mehr als 180 Palästinenser aus Gefängnissen. Außerdem wurde der Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten wieder geöffnet. Mehrere Kranke kamen zur Behandlung ins Nachbarland.
Er war der 9. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, aber in so manchem der 1. Der 1., der kein Parteipolitiker war, aber auch der 1., der vom höchsten Amt im Staate zurücktrat. Horst Köhler galt als beliebtes, aber auch unbequemes Staatsoberhaupt oder, wie ihn die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel beschrieb, ein im besten Sinne des Wortes eigensinniger Mensch, der, wie ihn der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute nannte, ein Glücksfall für unser Land war. Nun ist Horst Köhler nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren gestorben. Mirja Fiedler und Andreas Jörens.
Mit einem Paukenschlag beendet Horst Köhler seine politische Karriere, Ehefrau Eva Luise an seiner Seite.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten. Mit sofortiger Wirkung.
Der erste Rücktritt eines Bundespräsidenten. Auslöser für diesen Schritt, ein Interview auf dem Rückflug aus Afghanistan. Darin erklärt er, dass die Bundeswehr auch im Ausland sei, um deutsche Wirtschaftsinteressen zu wahren. Die Kritik von allen Seiten heftig, Horst Köhler offenbar tief verletzt.
Diese Kritik entbehrt jeder Rechtfertigung. Sie lässt den notwendigen Respekt für mein Amt vermissen.
6 Jahre zuvor ist das CDU-Mitglied überraschend ins höchste Staatsamt gelangt. Die Opposition, angeführt von der späteren Bundeskanzlerin Angela Merkel, hatte den Karrierebeamten nominiert. Horst Köhler, kein Parteipolitiker, auch das eine Premiere für Bundespräsidenten. Sein Aufstieg rasant. Volkswirtschaftler, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Direktor des Internationalen Währungsfonds in Washington. Schon damals und später als Bundespräsident setzt er sich leidenschaftlich für Afrika ein, gegen Armut. Grundsätzlich ist ihm wichtig,
dass ich mich überzeuge, wie es in der Praxis aussieht und ob zwischen den politischen Ankündigungen, Deklarationen und der Wirklichkeit eine Kluft besteht. Und die besteht oft genug.
Horst Köhler äußert sich kritisch, ist unbequem, fordert Respekt und Wahrhaftigkeit in der Politik. Viele Bürger lieben ihn auch deswegen, weil er sich bodenständig und nahbar zeigt.
So sehr er viele Menschen mit seiner lockeren, manchmal auch unkonventionellen Art für sich einnehmen konnte, so wenig machte er es sich selber leicht. Er war ein sehr gewissenhafter Mensch und dem, was er sagte und tat, waren meist lange und tiefe Reflexionen und Gespräche vorausgegangen.
Seine Herkunft hat Horst Köhler nie vergessen. Geboren 1943 in Polen in eine 10-köpfige Bauernfamilie. Die floh ein Jahr später in die Nähe von Leipzig. 1953 verließen die Köhlers die DDR Richtung Baden-Württemberg.
Das Land hat mir viel gegeben. Ich war ein Flüchtling, wir hatten kein Geld zu Hause, ich konnte studieren, ich habe einen sozialen Aufstieg gemacht. Das Land hat mir Frieden gegeben.
Der Rücktritt, in dieser Frage sei er mit sich im Reinen, sagt Horst Köhler zu seinem 80. Geburtstag. Ein ungewöhnlicher Staatsmann, der sich selbst bis zum Schluss treu geblieben ist.
Und damit zum Sport. Oft genug ist die Fußball-Bundesliga ja so eine Art Wellnessbereich für den FC Bayern München. Aber heute waren die Münchner, Julia, nicht so richtig entspannt.
Nein, im Gegenteil. Obwohl sie dieses Jahr alle 5 Spiele in der Liga gewonnen haben, heute war es holprig. Und das lag an Holstein Kiel. Der Tabellenvorletzte hat die Bayern, also den Tabellenersten, ganz schön ins Schwitzen gebracht. Mit 4:3 zittern sich die Bayern am Ende zum Sieg. Und vor allem die Schlussphase dieses Spiels hat Trainer Vincent Kompany gar nicht gefallen. Allein 2 Tore, Gegentore in der Nachspielzeit, nur Kopfsache. Liegt's an der Konzentration? Zufrieden wirken die Bayern gerade nicht, auch wenn sie gewonnen haben. An diesem Sieg hat der Trainer ganz schön zu knabbern.
Manchmal schlägt selbst ein Sieg auf den Magen. Und eine Niederlage fühlt sich ganz okay an, wenn der Tabellen-17. Beim Liga-Primus antritt.
Wenn du hier bei so einer Top-Mannschaft nochmal zurückkommst nach 0-4, am Ende sogar fast noch eine Chance hast, das 4-4 zu machen, dann muss ich Kompliment an die Jungs definitiv geben.
Nach einem ordentlichen Beginn der Gäste geht alles seinen gewohnten Gang in München. Jamal Musiala bringt die Bayern nach 19 Minuten in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte taucht Harry Kane zum ersten Mal auf und erhöht prompt auf 2:0. Eine halbe Minute nach der Pause dann der zweite Abschluss von Kane und wieder ist er drin, 3:0. Die Bayern haben ihren Spaß an ihren Kunststücken. Der eingewechselte Serge Gnabry erhöht auf 4:0. Ein Kieler Debakel droht. Aber dann schalten die Münchner zurück und Kiel findet nochmal ins Spiel. 1:4, das erste Bundesligator für Finn Porat. Und in der Nachspielzeit wird es richtig aufregend. Steven Skripski verkürzt mit einem Doppelpack auf 3:4. Die Sensation bleibt aber aus. Bayern gewinnt.
Ja, ist egal, gegen wen du spielst, ob es Bayern steht oder Bochum oder egal wen. Diesen Spirit, diese Leidenschaft, diesen Mut aber auch im Ball, weil das hatten wir dann mehr als zweite Halbzeit. Den müssen wir beibehalten und dann haben wir eine Chance, in der Liga zu bleiben.
Das Kieler Haupt erhoben nach dem Gastspiel im Süden, während die Bayern den Sieg nur nüchtern zur Kenntnis nehmen.
Ernüchtert dagegen Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß. Es läuft momentan einfach nicht, weder in der Bundesliga noch in der Champions League. Was für eine miese Woche. Niederlage gegen Mainz, Niederlage gegen Paris, aus in der Königsklasse und heute der nächste Rückschlag. Niederlage gegen Gladbach. 1:2 und das vor den eigenen Fans.
Große Enttäuschung bei den Stuttgartern, denen die Strapazen durch die Dreifachbelastungen der letzten Wochen anzumerken waren. Gut eingestellte Gladbacher gehen in der 25. Minute durch Nathan Ngumu mit 1:0 in Führung. Der VfB hatte bis dahin gegen die disziplinierte Borussia nicht viel zugelassen. Nach der Pause gelingt den Gastgebern das 1:1. Allerdings durch ein Eigentor von Nico Elvedi, die 49. Minute.
Wir kommen raus, machen das 1:1 und dann ist natürlich die Erwartung, dass wir da nochmal versuchen, über uns hinaus zu wachsen. Wir haben nicht wirklich eine Druckphase aufbauen können und das bemängel ich schon.
Gladbach gegen nicht gut verteidigende Stuttgarter in der 82. Minute mit dem 2:1 Siegtreffer durch Tim Kleindienst. Ulrich war im Pass eindeutig nicht im Abseits.
Wenn Sie nur zwei Dinge nennen dürfen, die Ihnen heute sehr gut gefallen haben, welche wären das?
Ja, zum Ersten, dass wir sehr diszipliniert verteidigt haben und zum Zweiten, dass wir jede Situation genutzt haben, um selber auch offensiv zu spielen und für Gefahr zu sorgen.
Für Gladbach ist es der erste Auswärtssieg in diesem Jahr.
Die weiteren Ergebnisse: St. Pauli Augsburg 1:1, Bochum Freiburg 0:1, Heidenheim Dortmund 1:2 und im Abendspiel zwischen Union Berlin und Leipzig, da gab es keine Tore. Gestern gewann Bremen gegen Mainz mit 1:0 und morgen gibt es noch zwei weitere Spiele. Frankfurt empfängt Wolfsburg und Leverkusen Hoffenheim. Die Tabelle. Die Bayern weiter souverän auf Platz 1 vor Meister Leverkusen und Frankfurt. Beide spielen ja erst morgen und können dann den Abstand eben noch verkürzen. Leipzig auf 4, Stuttgart auf 5 tauschen die Plätze. Dortmund ist 10. und in der Abstiegszone Heidenheim vor Kiel und ganz unten Bochum. Zum Wintersport und dem Langlauf-Weltcup in Cogne in Italien. Hier läuft Laura Gimmler zum ersten Mal in ihrer Karriere auf das Podest, Platz 3 im Sprint in der klassischen Technik. Ein gutes Zeichen kurz vor der WM. Und das gilt erst recht auch für eine Teenagerin, die bei der nordischen Kombination im österreichischen Seefeld für eine große Überraschung gesorgt hat.
Nathalie Armbruster gewinnt am zweiten Tag des Nordic Triples im österreichischen Seefeld. Es ist der erste Weltcupsieg einer deutschen Kombiniererin überhaupt. Armbruster führte schon nach dem Springen begünstigt durch die Disqualifikation der Norwegerin Ida-Marie Hagen, deren Sprunganzug zu groß war. Auf der 5-Kilometer-Strecke konnte Armbruster ihren Vorsprung auf die Norwegerin Westvold Hansen ausbauen und gewann souverän. Die 19-Jährige schreibt damit Sportgeschichte und geht mit 37,7 Sekunden Vorsprung in den letzten Wettkampftag um das Nordic Triple.
Ja, bei uns gab es heute vermehrt eher traditionelles Londoner Wetter, nebelgraue Schleier den ganzen Tag. Claudia, haben wir da morgen ein bisschen mehr Durchblick?
Na Ingo, das war auch wirklich bei euch im äußersten Norden der Fall und direkt ganz im Süden, direkt an den Alpen. Ansonsten schien häufig die Sonne heute und richtig viel Gelegenheit hat sie ja mittlerweile zu scheinen. Also wenn es keine Wolken oder Nebel gibt. Denn am 21. Dezember ging die Sonne auf um 8:24 Uhr. Morgen ist es 7:57 Uhr hier Beispiel Kassel. Sonnenuntergang 16.17 Uhr, morgen 17.15 Uhr. Im Vergleich zum 21. Dezember haben wir jetzt schon eine Stunde und 15 Minuten mehr Chance, die Sonne zu sehen, wenn denn halt keine Wolken vorhanden sind. Also morgen vor allem über der Mitte sehr sonnig. Das heißt vom südlichen Nordrhein-Westfalen, westliche Rheinland-Pfalz rüber bis in den Norden Bayerns 6 bis 8 Stunden. Daran angrenzend meist so 2 bis 6 Stunden und wieder der Nordosten 0 bis 2 und die Donau entlang mit Nebel auch 0 bis 2. Man sieht hier, ein paar Tropfen kann es geben Richtung Vorpommern. In der Nacht dann vor allen Dingen auch Richtung Lausitz. Mal ein paar Flocken, die sich untermischen. Morgen im Laufe des Tages lockert es dann über der Mitte wieder auf. Nebel, Hochnebelfelder bleiben nach Norden und Nordosten. Da, wo es klar ist, wird es auch Kalttemperaturen sinken in der Nacht. Auf Werte von meist -3 bis -7 Grad. An den Küsten etwas weniger kalt. Und morgen Nachmittag dann meist 0 bis 6 Grad. Die nächsten Tage wieder Nebel, Hochnebel. Am Montag über der Mitte und nach Nordosten hin am ehesten länger Sonnenschein. Am Dienstag häufig neblig, Temperaturen bleiben bei dem, was sie im Moment sind.
Danke für den Durchblick, Claudia. Einen schönen Abend noch. Soweit die Tagesthemen für heute. Kurz bevor der Sonntag beginnt, folgt jetzt im Ersten das Wort zum Sonntag.
Mit Gedanken über das Eintreten für Schwächere.
Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Schönen Abend, bis morgen.
Und bleiben Sie zuversichtlich.